Ja, vielen Dank für die Einladung, wieder hier bei euch in Wächtersbach zu sein. Als wir mit dem Auto von Hanau hierher gefahren sind, unterwegs dann um so Richtung Wächtersbach gekommen sind, habe ich gesagt, ich freue mich auf den Dienst und ich freue mich auf das Zusammensein mit den Geschwistern in Wächtersbach. Denn der Herr sagt ja in seinem Wort, dienet dem Herrn mit Freuden. Und das will ich auch immer noch mehr tun und lernen. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, auf den Gottesdienst hier, und ich möchte euch sagen, ich mache das immer mit großer Sorgfalt. Ich weiß nicht, ob man das merkt, wenn ich zu euch komme, dass ich gut vorbereitet sein will. Ich nehme dann immer, ja, 10 Tage vorher, dann fange ich richtig an und bereite mich vor. Und dann hatte ich so ein Thema, ich kenne euch ja jetzt schon so ein bisschen und habe gedacht, Herr, das wäre doch was Gutes für die Wächtersbacher. Und dann gingen aber meine Gedanken in eine andere Richtung und ich bin bei einer Predigt über ein Thema, worüber ich schon mal gepredigt habe. Vor 2,5 Jahren habe ich schon mal über dieses Thema hier in Wächtersbach gepredigt. Nun, wenn jemand ganz arg gut aufgepasst hat vor 2,5 Jahren, kann er mir vielleicht heute sagen, ja, aber darüber hast du schon mal gepredigt. Aber, naja, mal sehen, gell? Also ich sag's euch ja, ich habe schon mal darüber gepredigt. Aber ich habe ganz ernsthaft darüber nachgedacht und gebetet und ich empfinde, dass das die Botschaft ist für uns heute. Und ich möchte gerne über das Thema sprechen, Erweckung. Erweckung für meine Gemeinde und für mich. Ich weiß also jetzt nicht, was das Wort Erweckung in dir hervorruft, aber bei mir ruft es eine ganz starke Hoffnung hervor. Ich glaube, Gott wird noch einmal Erweckung geben. Bevor er die Türe zumacht, bevor die Gnadenzeit vorbei ist, glaube ich, wird Gott noch einmal Erweckung geben. Jesus hat es versprochen. In Matthäus 24 sagt er, bevor die Gnadenzeit vorbei ist, soll das Evangelium noch einmal so richtig wirksam überall verkündigt werden. Mehr als das heute geschieht. Er hat es in der Vergangenheit oft getan. Gott hat seine Kinder erweckt, sodass die Gemeinden, die so dahin existierten, auf einmal aufstanden und ihre Augen aufgemacht haben und ihr Herz und Gott sie in großem Maß gebrauchen konnte. Ich denke, ich erinnere euch an das Beispiel vom Nehemia. Als Nehemia von dem Zustand des Volkes Israel von Jerusalem hörte und dann hat Gott durch die Hoffnung und den Glauben dieses einen Mannes, so fing's an, alles neu gemacht und die Mauern von Jerusalem wurden wieder gebaut und die Schande und die Schwachheit und die Scham des Volkes Israel wurde von ihnen genommen. Ich habe einmal einen alten Gottesmann gehört bei einer Pastorenkonferenz, der hat gesagt, ich rechne ganz fest damit, dass dieser Teil der Welt, Westeuropa, noch einmal ein richtiges Eingreifen Gottes erleben wird. Das war vor 30 Jahren ungefähr. Und dann hat er gesagt, ich bin nur ein bisschen traurig, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr miterleben werde, denn er war damals schon 84. Ich war 40 und als ich ihn da reden habe hören, dann habe ich gedacht, wer von uns beiden ist mehr am Leben, er oder ich? Er 84 und ich 40. Und er stand da und eine Hoffnung und eine Erwartung und eine Realität strahlte und die Kraft des Herrn aus seinem Leben. Ich habe gehört und gelesen von den Erweckungen in Uganda. Ich habe einen Bischof, Festo Kiwenjere, dem bin ich begegnet, als er eine große Konferenz gehalten hat in Stuttgart. Er hat erzählt, wie Gott eingegriffen hat und Gemeinden aufgestanden sind, also wach geworden sind und wie alles neu gemacht wurde. Ich habe ein Video gesehen, ein Zeugnis von einer Frau, die die Erweckung in den Hebriden miterlebt hat. Und es hat mich tief, tief angerührt. Und ich möchte so unbedingt gerne mit dabei sein und mithelfen, wenn Gott seine Gemeinde noch einmal so richtig anrührt und sie zum Instrument macht, um all dem Dreck und der Verkommenheit und der Hoffnungslosigkeit und der Zerstörung, die unter uns im Gange ist, so richtig wirksam entgegenzustehen. Vor ein paar Jahren hatten wir eine Jahreslosung, die hieß: Lasst euch nicht überwinden von dem Bösen, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Und ihr Lieben, es gibt ein Gutes, das stark genug ist, um das Böse zu überwinden. Und das ist das Gute Gottes. Unser eigenes Gutes bringt das nicht zustande. Aber Gottes Gutes, das bringt seine Kraft, seine Liebe, seine Erneuerung. Die kann dem Zerbruch und der Hoffnungslosigkeit unserer Welt wirksam entgegenstehen. Und wäre es ihr Leben, wäre es nicht wunderbar, wenn Gott uns gebrauchen würde, euch, uns, mich, euch hier in Wächtersbach, um noch einmal so richtig die Mitmenschen anzusprechen, wirksam anzusprechen, sodass viele wenigstens zum Nachdenken kommen. Ob sie dann die richtige Entscheidung treffen, das steht auf dem anderen Blatt. Aber nochmal richtig nachdenken. Ich sollte mein Leben auch diesem großen Heiland und der vergeben kann und der gekommen ist, mir Leben zu geben und der mich ans Ziel bringen kann, dem sollte ich mein Leben aufschließen. So, jetzt eine Geschichte aus der Offenbarung. Der Bruder Thomas hat schon Teile aus der Offenbarung vorgelesen und aus Offenbarung Kapitel 1. Und da ist, und ich lese nachher später noch ein paar Verse aus Offenbarung Kapitel 3. Und das zusammen ergibt eine Geschichte, eine Erweckung. Oder besser gesagt, eine Einladung zur Erweckung. Dass Jesus Christus sagt, wenn ihr wollt und bereit seid, ich kann es wirken. Ich kann es. Und ich werde es tun, wenn ihr wollt. Also diese Geschichte, die Einladung zur Erweckung, beginnt mit der großen, mit der Offenbarung, von der der Bruder Thomas gelesen hat. Der große Sohn Gottes hat sich dem Johannes offenbart. Ihr Lieben, der Herr Jesus Christus ist nicht irgendwie so ein komischer, kleiner Religionsstifter. Auch nicht nur ein Wunderheiler oder ein Lehrer. Der Sohn Gottes ist so ein bisschen wie der, den der Johannes gesehen hat. Und wenn ihr da nachlesen wollt, in Offenbarung Kapitel 1, die Verse 9 bis 18, da steht, der mit den Wolken kommen wird, den einmal alle sehen werden, alle. Es macht keinen Unterschied, ob da jemand dran glaubt oder nicht. Eines Tages wird ihn jeder sehen. Und in Philipper Kapitel 2 steht, und alle Knie werden sich beugen. Wir gehören zu einem großen Herrn. Und der hat sich dem Johannes offenbart. Das A und das O, der Anfang und das Ende, der Allmächtige, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Wenn man dann später weiterliest, sieht man, dass ein paar von den Gemeinden die hatten sich auch auf dem Weg verirrt. Die waren in große Not geraten. Aber der Herr Jesus, der Herr der Gemeinde, wandelte immer noch unter den goldenen Leuchtern. Solange der nahe ist, ist Hoffnung da. Einem Menschensohn gleich, mit dem goldenen Gürtel. Ein Menschensohn, der sah, Jesus sieht schon so ein bisschen aus wie ein Mensch. Aber er ist viel, viel mehr als ein Mensch. Mit dem goldenen Gürtel, Augen wie Feuerflamme, Füße glühend mit Gold, wie goldenes Erz, Stimme mit Wasserfall, die Sterne in seiner rechten Hand. Ich habe mich oft trösten lassen, weil die Sterne sind die Ältesten der Gemeinde. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich fühle mich manchmal so schwach und so hilflos und so kraftlos gegen all den, ich habe vorhin gesagt, den Dreck, die Verkommenheit und das, was um uns los, gegen die Nöte. Aber Herr Jesus, du bist nicht schwach. Und ich bin in deiner Hand. Die sieben Sterne sind die Ältesten. Bruder Thomas, wir sind in ganz spezieller Weise in Gottes Hand, in der Hand des Herrn Jesus Christus als seine Diener. Und dann aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. In Josua, als Josua die Stadt dann Jericho gerade einnehmen wollte, begegnete er einem Mann. Und ich nenne ihn den Mann mit dem Schwert. Und der Herr Jesus Christus ist der Mann mit dem Schwert. Der braucht nur kein Schwert aus Stahl oder Gold oder irgendwie so ein Weltraumschwert oder so irgendwie ein Laserding. Sein Wort ist so stark, dass das, was er sagt, geschehen muss. Der braucht kein Schwert. Also, und es ist nur, der Johannes versucht, Jesus zu beschreiben. Und man merkt irgendwie, das gelingt ihm gar nicht richtig. Aber ganz am Anfang, bevor wir noch ein bisschen mehr über Erweckung hören, dieser Jesus, dessen Geburtstag wir an Weihnachten feiern, dessen Tod wir an Karfreitag feiern, dessen Auferstehung, dessen Himmelfahrt, an den wir denken, dieser Jesus ist nicht irgendwie so ein kleiner Religionsstifter oder irgendwie ein komischer Lehrer oder ein Gesundbeter oder Heiler oder so irgendwie was. Der Herr Jesus Christus ist Gott, der Allmächtige. Und um den geht's in Erweckung. Oder besser gesagt noch, der ist Erweckung. Der Jesus Christus ist Erweckung. So kommt der Älteste der Gemeinde eines Tages, also von der Gemeinde zu Laodicea. Jetzt gehen wir in das Kapitel 3, ab Vers 14. Das sind also sieben Briefe geschrieben worden, und jede Gemeinde hat einen ganz speziellen Brief gekriegt. Durch den Johannes von Jesus. Ganz spezielle Nöte, ganz spezielle Anliegen, ganz spezielle Instruktionen. Und jetzt hat die Gemeinde Laodicea, eine von den traurigsten Gemeinden, mit der größten Einladung. Und so denke ich, dass eines Tages der Älteste der Gemeinde gekommen ist zum Gottesdienst und hat gesagt, heute singen wir nicht so viele Lieder. Heute vergessen wir vielleicht sogar das Opfer. Ich sage nicht, dass ihr das vergessen sollt. Aber damals bei dem einen, heute gibt es keine Bekanntmachungen. Heute wird alles anders. Wir haben einen Brief gekriegt von unserem Herrn. Der Johannes hat ihn gesehen. Und wir haben ganz speziell, die anderen Gemeinden, sieben Gemeinden haben auch einen Brief gekriegt, aber wir haben auch einen Brief gekriegt. Ich lese den jetzt vor. Und ich lese den jetzt vor. Den Brief, den der Johannes von Jesus aufgetragen bekam, der Gemeinde in Laodicea zu schicken. Und den finden wir in Kapitel 3, ab Vers 14. Und dem Engel, das ist der Bote oder der Älteste, dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich und arm, blind und bloß. Ich rate dir, das war der Brief an die Gemeinde in Laodicea, nicht der Brief an die Gemeinde in Wächtersbach. Wir müssen überlegen, was davon für uns passt. Aber dieser Brief war der Brief, den Jesus dem Johannes diktierte für Laodicea. Und wir heute als Christen fragen, was bedeutet das für uns? Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So mache dich auf und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl halten und er mit mir. So kommt also dieser Älteste mit diesem Brief, liest ihn vor, und in dem Brief steht ja, dass Jesus nochmal sagt, wer er ist. Er ist der wahrhaftige Zeuge. Wenn er was sagt, wenn er einen Menschen oder eine Gemeinde beurteilt, dann gilt das. Der täuscht sich nicht. Er ist das A und das O. Und es sagt ihnen, wie ihre Gemeinde wirklich aussieht. Sie haben von sich selber gesagt, wir sind so und so. Und Jesus hat gesagt, nein, ihr seid nicht so und so. Ihr seid so. Er ruft sie dann zur Buße auf und zur Umkehr und zu einer neuen Hingabe. Und er sagt ihnen, meine Gemeinde, ich bin euch ganz nah. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und ich, wenn ihr mich reinlasst, ich werde alles neu machen. Ja, manchmal, wenn so eine Botschaft ausgerichtet wurde, jetzt hat Jesus so einen Brief an die Gemeinde in Laodicea geschickt. Und ich frage mich, wie geht's weiter? Das steht da nicht. Manchmal, also ganz oft frage ich mich in der Bibel, wie geht's weiter? Das steht da nicht. Aber es könnte ja sein, und eigentlich hoffen wir immer so, wenn Jesus zu seinen Kindern und zu seiner Gemeinde spricht, dass die positiv reagieren. Man sollte also nicht zuerst das Negative annehmen, sondern man sollte sagen, wenn Jesus zu uns spricht, ihr Lieben, wenn der Herr Jesus heute Abend durch so ein kleines Menschlein wie ich dein Herz anspricht, dann sollte man doch annehmen, dass du positiv reagierst, dass wir als seine Kinder nicht Nein sagen oder, na ja, gute Predigt, schlechte Predigt, ich denke mal drüber nach. Nein, dass wir richtig positiv, und ich nehme einfach mal an, dass die Gemeinde in Laodicea positiv reagiert hat auf diesen Brief. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es einfach mal an. Wenn sie positiv reagiert hat, dann könnte das vielleicht so ausgesehen haben, so ungefähr, dass nachdem der Älteste den Brief vorgelesen hat und hat gesagt, also dieser Brief ist von Jesus, ich, und das alles vorgetragen hat, was wir hier gelesen haben, dass zuerst eine große Betroffenheit und Stille war. Alles war still. Und diese Stille wurde zu einer heiligen, wunderbaren Stille, weil die Leute das nicht abgelehnt haben, sondern sie haben gesagt, unser Herr hat recht. Und die Stille wurde zu einer heiligen Stille. Und dann ging einer von den älteren Brüdern, einer, der schon ganz lange dabei war, der ging nach vorne und mit bewegter Stimme sagt er zu der Gemeinde, ihr Lieben, ihr wisst alle, was mir uns, unsere Gemeinde bedeutet. Ihr wisst das alle. Ich war von Anfang an dabei, als der Apostel Paulus und die Mitarbeiter kamen. Und in dieser Zeit war der Herr Jesus Christus, seine Kraft und sein Geist und sein Heil und seine Liebe so stark in unserem Leben, dass unsere Gottesdienste, unsere ganze Arbeit, das war alles mit großer Kraft und Freude erfüllt. Sogar unsere Kritiker, die Leute, die nicht zu uns gehören wollten, sagten, wir können sehen, dass Gott mit diesen Leuten ist. Wir merken, Gott ist mit denen. Und der Älteste fährt fort und sagt, ihr Lieben, ich muss heute bekennen, und ich will es auch, es ist nicht mehr so, wie es damals war, bei mir und bei uns in der Gemeinde. Unsere Gottesdienste sind keine Freuden- und Siegesfeste mehr. Unsere Anbetung ist leer. Unser Dienst ist eine Pflichtübung und unser Zeugnis ist schwach. Ich spreche immer noch von einer Sache, die in der Gemeinde in Laodicea vorgegangen ist. Und was das für uns bedeutet, das müssen wir selber erkennen oder überlegen. Ich sage nicht, dass unsere Wächtersbacher Gemeinde so ist. Ich sage, dass das die Botschaft von Jesus an die Gemeinde in Laodicea war. Und der Mann fährt fort und sagt, der Herr Jesus Christus hat recht. Ich bin, wir sind als Gemeinde elend, arm, blind und bloß. Doch jetzt durch den Brief unseres Herrn sehe ich, er kann wieder mein Herz und mein ganzes Leben erfüllen. Er kann wieder dort sein, wo er hingehört, damit seine Liebe und seine Kraft und seine Freude mich und unsere ganze Gemeinde reich und wirksam macht. Denn er sagt ja, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich bin bereit, wieder dort zu sein, wo ich hingehöre. Und dann fährt er fort, der Älteste. Am liebsten möchte ich jetzt gar nichts mehr sagen, nur einfach noch beten. Und damit kniet er sich hin und fängt leise an zu beten. Auf einmal kommen andere, immer mehr, bis alle irgendwo knien und beten. Und jeder merkt, der Herr Jesus Christus ist da, durch seinen guten Heiligen Geist. Ich habe solche Gottesdienste oder ähnliche Gottesdienste erlebt. Und ich denke, du auch, Manfred. Wo wir gemerkt haben, der Herr Jesus Christus ist da durch seinen guten Heiligen Geist. Und dann kam ein wunderbares, heiliges Durcheinander. Vorher war eine heilige Stille, dann kam ein heiliges Durcheinander. Überall hat man Leute gesehen, zwei haben sich umarmt und haben miteinander gesprochen. Der eine hat den um Verzeihung gebeten, zwei Paar haben miteinander gebetet. Also ein heiliges Durcheinander. Ein wunderbares Durcheinander. Und dann, als sich diese ein bisschen beruhigt hatten, fängt der Älteste, der den Brief vorgelesen hat, laut an, für die Gemeinde zu beten. Und betet ungefähr so. Lieber Herr, wir danken dir für den Brief und die Botschaft, die du an uns ausgerichtet hast. Wir danken dir ganz besonders, dass du uns so nah geblieben bist. Dass du uns so nah warst, als wir dich ignoriert haben. Und danke, Herr, vor allem, dass du jetzt wieder dort bist, wo du hingehörst. Im Zentrum unseres Lebens und im Zentrum unserer Gemeinde. Und dann haben sie, weiß nicht, die haben ja nicht Deutsch gesungen, gell? Aber so ungefähr haben sie gesungen. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und ihr Lieben, ich denke, meine Zeit ist so ziemlich ab, gell, Thomas? Jens, Entschuldigung. Wenn das so war, und ich hoffe von ganzem Herzen, wir wissen es nicht, dass die Gemeinde positiv reagiert hat, wenn das so war, dann ist Jesus eingezogen und hat sie geheilt und hat sie frei gemacht von aller Schwäche, von aller Routine, von allem, was nicht wirklich so war, wie man das vorgegeben hat. Und hat sie reich gemacht mit göttlichem Reichtum, schön und anziehend mit dem Kleid der Gerechtigkeit, hellwach, dass sie sehen konnten und nicht eingeschlafen waren, und wirksam für ihre Stadt. Und alles wurde neu und Erweckung kam nach Laodicea. Und ihr Lieben, ich glaube, dass diese Botschaft eine ganz große Einladung ist für uns. Ich war 6 Jahre in Hanau und habe in dieser Zeit 300 Beerdigungen gehalten. Nicht alles von Leuten, die in der Gemeinde waren, sonst hätte es keine Gemeinde mehr gegeben. Aber von Leuten, die aus der Kirche ausgetreten waren und dann doch eine christliche Trauerfeier wollten. Und fast bei jeder, also bei 80%, habe ich diesen Vers benutzt. Siehe, ich stehe vor der Tür. Und ich habe ihnen gesagt, ihr Lieben, der Herr Jesus Christus steht in dem Augenblick der Trauer vor unserer Lebenstür. Er ist uns nah. Wenn wir ihn reinlassen, wird er uns helfen, diese Zeit der Trauer zu überwinden. Und wenn wir bei ihm bleiben, wird er uns durch unser Leben führen und auch uns helfen, den Schmerz zu überwinden, und er wird uns ans Ziel bringen. Ich habe diesen Vers ganz vielen Nicht-Christen weitergegeben. Und heute möchte ich aber sagen, dieser Vers gehört zuallererst uns. Uns. Seinen Kindern. Denn der Herr Jesus Christus steht vor der Tür einer Gemeinde, seiner Gemeinde, und er sagt, wenn ihr mich reinlasst, wenn ich im Zentrum eurer Gemeinde, eurer Liebe, eures Wirkens, wenn ich da wohnen und regieren und thronen kann, und dann steht da noch so ein komisches kleines Wort, wenn einer meine Stimme hört. Manchmal fängt das Gute, das Gott für uns tun will, mit einer einzigen Person an. Ihr Lieben, also ich glaube, dass wir uns lieb haben, gell? Ihr habt mich ein bisschen lieb und ich habe euch ziemlich lieb. Das ist so richtig zum Tragen gekommen in der Freizeit.
Christa.
Und du hast mitgeholfen. Warst ein bisschen skeptisch am Anfang, aber nachher haben wir das schon hingekriegt, gell? Also, wir haben uns lieb. Und heute lädt uns der Herr Jesus ein, ihr Lieben. Wenn das noch einmal passieren könnte in unserer Welt, in Wächtersbach, in meinem Leben, dass er mich so richtig und uns so richtig gebrauchen kann. Es gibt nichts Besseres für uns, für ihn zu seiner Ehre und für unsere Mitmenschen. Ich wünsche uns allen von ganzem Herzen, mehr als ich sagen kann, dass wir an dieser Sache Anteil haben. Amen.